Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gesundheitssystem am Limit. Die Pläne der Ampelkoalition für mehr Pflegekräfte. Eine Sendung von Ann-Kathrin Jeske.
Hallo, guten Morgen.
Hallo. Ich habe noch jemanden mitgebracht.
Unterrichtsbeginn in der Alexianer Akademie für Gesundheitsberufe einer Pflegeschule in Berlin-Mitte. 4 Wochen Arbeit im Krankenhaus haben die Auszubildenden gerade hinter sich. Die 15 jungen Erwachsenen machen eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und stehen kurz vor ihrem Abschluss. Doch mehr Sorgen als der Examenstag im Krankenhaus macht Saskia Iribares Montes de Oca und Julia Metzner die Zeit danach.
Das ist jetzt nicht mal mehr ein halbes Jahr und dann stehst du halt alleine da. Ist schon, also so ein bisschen Panik, finde ich, hat man schon irgendwie. Also, ja.
Wenn du von jetzt auf gleich eine Patientengruppe hast, für die du verantwortlich bist, ja. Das ist schon enorm.
Finde ich auch.
Für wie viele Patienten werdet ihr dann verantwortlich sein?
Das hängt dann von der Station ab, aber meist, was sind es denn, wie viele Betten hat man da?
Ich glaube, 10 wird es immer so eingeteilt, so je nachdem, wie viele Leute da sind, aber ich denke mal so 10 ist schon so ein guter Durchschnitt, glaube ich.
Also im Normalfall.
Doch mitten in der Hochphase der Pandemie läuft es mit dem Dienstplan nur selten so wie geplant. Baha Sharhur hat das bei seiner letzten Station in der Inneren Medizin und Geriatrie des St. Hedwig Krankenhauses in Berlin erlebt. Vor 2 Jahren, am Anfang seiner Ausbildung und vor der Corona-Pandemie, war er schon einmal Azubi dort. Nun ein zweites Mal.
Jetzt ist mehr schwerer, fehlt viel Mitarbeiter dort. Zum Beispiel früher, jeder Fachkraft betreut ca. 10 Patienten, jetzt 14 oder mehr kann sein. Und dann, der Fachkraft hat keine Zeit, alle Patienten gut zu behandeln sozusagen. Und die haben auch weniger Zeit vor sich selbst, ein bisschen Erholungsphase.
Mit dem Personalmangel in der Pflege ist es so eine Sache. Insgesamt gibt es in Deutschland gut 1,9 Millionen Pflegekräfte. Die Bundesagentur für Arbeit schreibt auf Anfrage, die Zahl der Beschäftigten in der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege sei trotz der Pandemie bis zuletzt gestiegen. Gleichzeitig aber beobachtet sie einen steigenden Fachkräftemangel. Wie passt das zusammen?
Hat ja den Eindruck, das werden immer weniger, das stimmt nicht. Ne? Jedes Jahr ist da im 5-stelligen Bereich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gewachsen.
Erklärt der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Universität Bremen.
Dieses Wachstum reicht im Moment nicht aus, um den Anstieg des Bedarfs abzudecken. Ne, die Lücke wird immer größer. Aber es gelingt schon, mehr Menschen in die Pflege zu holen.
Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt schneller, als Personal nachkommt. Tatsächlich arbeiten heute mehr als doppelt so viele Menschen in der Pflege, in Heimen und bei ambulanten Diensten wie 1999. Aber es kommen eben immer mehr Pflegebedürftige hinzu. Der jüngste Barmer Pflegereport zeigt diese Dynamik drastischer denn je. Bis zum Jahr 2030 werden in Deutschland rund 6 Millionen Menschen Pflege benötigen. Das sind fast 5% der Bevölkerung, die Pflege brauchen werden. Und da sind die Krankenhäuser nicht einmal mit einberechnet. Saskia Iribares Montes de Oca denkt deshalb schon jetzt in der Ausbildung darüber nach, wie sie sich in dem Job, der sie eigentlich begeistert, schützen kann.
Deswegen hatte ich auch überlegt, als es jetzt um diese Bewerbung auf die Station ging, auch nicht 100% zu machen, weil ich sehe die Leute, die 100% arbeiten, wie die jeden Tag zum Dienst kommen, schon schlecht gelaunt von Anfang an. Und ich habe mir halt so gedacht, wenn ich das von Anfang an auch mache, ich habe eigentlich keine Lust drauf. So, ich will, das, dass ich gerne dahin gehe und das gerne mache und nicht dann so nach 3-4 Jahren denke, ja, ich habe keinen Bock mehr.
Hinzu kommt die neue Ausbildung, die die schwarz-rote Bundesregierung ins Leben gerufen hatte, die den Fachkräftemangel aber möglicherweise eher noch verschärfen könnte.
Also ich habe mich bewusst für diese Ausbildung entschieden. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, den normalen Kurs, die alte Ausbildung zu machen, wollte aber die generalisierte Ausbildung machen, um eben alle Möglichkeiten zu haben. Man hat einen riesigen Grundstein, den man hat. Man kann in alle Bereiche gehen und das war eben auch für mich der Sinn der Sache, dass ich sagen kann, okay, ich bin so breit aufgestellt, ich kann egal wann ich möchte, mich sozusagen umentscheiden und kann halt auch nochmal umschulen.
So wie Melina Wiebke werden seit April 2020 alle Pflegekräfte ausgebildet, zu sogenannten generalistischen Pflegekräften. Die 22-Jährige musste sich also nicht entscheiden, ob sie Krankenpflegerin, Kinderkrankenschwester oder Altenpflegerin werden will. Sie lernt alles in einem und kann später frei wählen, in welchen Bereich sie gehen will. Mit der Reform wollte die Große Koalition vor allem die Altenpflege attraktiver machen. Das Schulgeld, das Azubis bis dahin für eine Ausbildung in der Altenpflege zahlen mussten, wurde abgeschafft. Das Problem: In Pflegeheimen verdienen Pflegekräfte im Monat durchschnittlich 500 Euro brutto weniger als im Krankenhaus. Wenn die neue Ampelkoalition die Lücke nicht bald schließt, droht der Altenpflege ein noch größerer Personalmangel, weil sich nur wenige Berufsanfängerinnen und Anfänger mit dem geringeren Gehalt zufrieden geben dürften. Auch für Melina Wiebke ist das ein Argument gegen die Altenpflege, obwohl ihr die Arbeit eigentlich gefallen hat.
Dadurch, dass der Arbeitsaufwand ja auch relativ groß ist, sehr körperlicher Aufwand, den man da hat, und dann halt auch noch weniger Geld. Ich möchte irgendwann eventuell Kinder haben, ich möchte irgendwann eventuell ein Haus beziehen können, und dann versuche ich natürlich da zu arbeiten, wo ich halt auch mehr Geld kriege. Ich glaube, das würde jeder Mensch versuchen, dass man eben auch angemessen, sage ich mal, entlohnt wird.
Im Koalitionsvertrag bekennen sich SPD, Grüne und FDP zwar dazu, die Gehälter anzugleichen. Wie sie das tun wollen, erklären die Ampelparteien bisher allerdings nicht. Die Gesundheitsexpertin von Bündnis 90 Die Grünen, Maria Klein-Schmeink.
Ganz grundsätzlich ist das natürlich Aufgabe der Tarifpartner. Aber wir können als Gesetzgeber, die ja nun auch Kostenträger sind für die Pflege, dafür sorgen, dass das dann auch entsprechend so abgebildet wird. Und wir wollen ja sicherstellen, dass in Zukunft jede Pflegeeinrichtung, die versorgt, auch daran gebunden wird, dass sie tarifgerecht bezahlt.
Soll heißen, die Gewerkschaften müssen dafür sorgen, gute Tarifverträge abzuschließen, und die Pflegekassen werden diese Lohnkosten dann tragen. Das allerdings ist nichts Neues, sondern ergibt sich aus der Pflegereform der Großen Koalition und wird nicht reichen, um die 500 Euro Gehaltslücke pro Monat zwischen Alten- und Krankenpflege zu schließen. Mehr Menschen für Pflegeberufe zu gewinnen und diese auch noch gut zu bezahlen, das ist wohl eine der größten Herausforderungen der Ampelkoalition. Wie also wollen SPD, Grüne und FDP den Beruf attraktiver machen? Im Koalitionsvertrag findet man dazu viele kleine Lösungsvorschläge. Etwa familienfreundlichere Arbeitszeiten und die Abschaffung geteilter Dienste, also einen halben Dienst morgens und den anderen Teil abends abzuleisten. Eine Idee, die zumindest in den Krankenhäusern schnell die größte Not lindern soll, ist die Einführung der Pflegepersonalregelung 2.0. Sie soll möglich machen, was sich wohl die allermeisten Pflegekräfte wünschen: mehr Zeit für die Patienten.
Mit dem PPR 2.0-System würden wir insgesamt auch kurzfristig die Situation auf den Stationen verbessern können.
Was technisch klingt, ist ein Verfahren, das neu berechnet, wie viel Personal in den Krankenhäusern tatsächlich gebraucht wird, um die Patientinnen und Patienten gut zu versorgen. Nämlich etwa 8% mehr. Das zumindest schätzen die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Pflegerat, von denen das Konzept stammt. Die Ampelkoalition hat diesen Vorschlag in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen.
Das heißt, jeder, der dort tätig ist, hätte einfach die Gewissheit, dass es eine bestimmte Anzahl zu versorgenden Patientinnen und Patienten gibt und nicht mehr, dass man sich darauf auch verlassen kann. Und insofern ist das natürlich eine wichtige Botschaft bezogen auf die Arbeitsbelastung.
Ob das in der Praxis tatsächlich zu kurzfristiger Entlastung führt, ist fraglich. Mehr Personal wird den Krankenhäusern kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Das Pflegepersonal entlasten wird die Regelung also nur, wenn weniger Patientinnen und Patienten aufgenommen werden.
Das ist auch heute schon so. Wir haben ja heute Personaluntergrenzen, die definiert worden sind. Und wenn diese Untergrenze nicht eingehalten werden kann, dann melden sich die Krankenhäuser für diesen Bereich dann auch für die Aufnahme ab.
Zahlen des Verbands der gesetzlichen Krankenkassen aus dem zweiten Quartal dieses Jahres zeigen allerdings, dass es in der Praxis häufig anders läuft. Selbst die Untergrenze, die gewissermaßen eine Notbesetzung an Personal ist, wird häufig gerissen. In mehr als jeder 10. Schicht war nicht einmal Minimalbesetzung gesichert. Der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang hält die Neuberechnung der erforderlichen Stellen dennoch für richtig. Er ist überzeugt, dass so mittel- bis langfristig mehr Personal eingestellt werden kann.
Wenn wir uns jetzt immer hinstellen und sagen, ja, neue Stellen zu schaffen nutzt ja nichts, weil es kein Personal da, dann kriegen wir auch nicht mehr Personal. Man muss einen Prozess initiieren, wo man sagt, das ist der Pfad, der Entwicklungspfad, wie sich die refinanzierbaren Stellen erhöhen werden. Und liebe Leute, wenn ihr nur lange aushaltet, ne, in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder was auch immer, besser 5 als 10, werden wir ganz andere Arbeitsbedingungen haben. Und damit kann versucht werden, Personal zu halten, damit kann auch versucht werden, stärker zu rekrutieren.
Wie viele Pflegekräfte so lange durchhalten, dafür hat auch Heinz Rothgang keine Prognose. Erst einmal aber müsse vor allem mehr ausgebildet werden. Saskia Iribarres Montes de Oca und Julia Metzner stehen kurz vor dem Examen. Die künftigen Krankenpflegerinnen müssen Zusammenhänge erklären können, wissen, welches Medikament welche Nebenwirkung hat und welche Medikamente auf keinen Fall miteinander kombiniert werden dürfen.
Ich hätte es nicht so anspruchsvoll vom Lernen, also vom Theoretischen gehalten, was du alles wissen musst, was du alles beachten musst.
Das ist schon wie so ein kleines Medizinstudium eigentlich.
Ja, in anderen Ländern ist es ja auch ein Studium, ne? Haben wir mal geredet so. In anderen Ländern ist es halt ein Studium, jetzt hier ist es eine Ausbildung.
Das Bild, das viele von der Pflege haben, sah häufig viel zu simpel, meinen die beiden Auszubildenden. Wenn die Ampelkoalition mehr Pflegekräfte in den Beruf holen will, müsse sie das gerade rücken.
Viele meiner Freunde sagen auch immer, ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jeden Tag irgendwelche Menschen den Poppes zu reinigen, sage ich mal. Und da meine ich, es ist ja nicht nur das, du musst ja den ganzen Tag nachdenken. Also du bist ja die ganze Zeit aktiv und musst die Patienten beobachten. Und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht. Ich glaube, die denken einfach, ja, ich reiche denen ein bisschen Nahrung an und betutte die so ein bisschen, gebe denen die Tabletten, stell die hin, aber so ist es ja nicht.
Auch im Koalitionspapier der Ampelregierung findet sich eine Passage, die das Berufsbild entscheidend ändern könnte. Die eine, größere Reform versteckt sich womöglich in dem schnöden Satz:
Professionelle Pflege ergänzen wir durch heilkundliche Tätigkeiten und schaffen unter anderem das neue Berufsbild der Community Health Nurse.
Der Pflegewissenschaftler Oliver Herber kann erklären, worum es dabei geht. Seit diesem Wintersemester leitet er einen neuen Masterstudiengang an der Universität Witten-Herdecke. 8 Studierende werden zu sogenannten Community Health Nurses ausgebildet.
Wichtig ist, dass Community Health Nurses sozusagen den Erstkontakt im Gesundheitswesen darstellen. Das ist ja bisher eine Rolle, die ist hier in Deutschland durch den Allgemeinmediziner, also durch den Hausarzt, ausgefüllt wird.
Die Studierenden in Witten-Herdecke sind ausgebildete Altenpfleger, Krankenpflegerinnen und Hebammen, die nach dem Bachelorstudium jetzt den Master zur Community Health Nurse machen.
Typische Tätigkeiten wären dann, dass sie Medikamente verschreiben oder dass sie klinische Tests anordnen, dass sie eine körperliche Untersuchung durchführen, so eine Basisuntersuchung, so eine Primäruntersuchung, dass sie aber auch Diagnosen stellen, dass sie eigenständig behandeln. Das könnten dann so Bagatellerkrankungen sein, wie Erkältungskrankheiten im Winter oder grippale Infekte. Sie könnten aber auch weiter an Krankenhäuser überweisen.
Das Konzept stammt aus dem europäischen Ausland. In den Niederlanden etwa unterstützen Community Health Nurses Hausarztpraxen. In Finnland übernehmen sie die regelmäßigen Untersuchungen und Schutzimpfungen von Kindern. Die Idee dahinter ist, dass auch Pflegekräfte einen Teil der medizinischen Grundversorgung übernehmen können. Oliver Herber glaubt, dass Pflegeberufe so insgesamt attraktiver werden könnten.
Meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist, dass Pflegekräfte teilweise sehr, sehr gute Fort- und Weiterbildung besucht haben. Aber wenn dann am Ende doch wieder nur der Arzt entscheidet, ob beispielsweise eine bestimmte Wundauflage verschrieben werden darf oder nicht, dann ist es natürlich sehr frustrierend für die Person, feststellen zu müssen, dass trotz dieser Qualifikation am Ende eine andere Person darüber entscheidet, wie die Wunde behandelt wird.
Klar ist, je mehr Pflegekräfte Universitätsabschlüsse haben, desto stärker wird ihre Position, gute Gehälter zu verhandeln. Der Pflegewissenschaftler Oliver Herber meint dennoch, dass es dadurch nicht unbedingt zu höheren Kosten für das Gesundheitssystem insgesamt kommen muss.
Dadurch, dass wir ja die Möglichkeit haben, direkt einen Facharzt aufzusuchen und dadurch überfüllen wir dann die Fachärzte häufig mit Bagatellerkrankungen. Und das ist einfach viel zu teuer. Und Community Health Nurses sind, wenn man das mal so plakativ sagen kann, die wären günstiger als Hausärzte.
Um die Frage, wie teuer die Pflege der Zukunft insgesamt wird, kommt man dennoch nicht herum. Bis 2030 werden in Deutschland laut dem Barmer Pflegereport zusätzlich 180.000 Pflegekräfte benötigt. Und das nur in den Alten- und Pflegeheimen und der ambulanten Versorgung. Allein die Kosten der Pflegeversicherung werden sich dann auf 53 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Die Krankenhäuser sind hier noch nicht einmal mit einberechnet. Auch an den Leistungen soll nicht gekürzt werden. Das stellte der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach als allererstes klar.
Mit uns wird es keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben. Ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen.
Denn das sei schon deshalb nötig, um die Pandemie zu bewältigen. Robuster, wie Lauterbach es formuliert, wird das Gesundheitssystem allerdings nur werden, wenn es langfristig mehr Pflegepersonal gibt. Der SPD-Gesundheitsexperte steht nun vor der Aufgabe, dieses Personal zu beschaffen, allerdings ohne die Finanzierungsgrundlage, für die er sich seit Jahren einsetzt. Eine Bürgerversicherung, wie SPD und Grüne es wollten, soll es nämlich nicht geben. Sie hätte die Trennung zwischen privat und gesetzlich Versicherten beendet.
Also wir haben im Koalitionsvertrag an den fundamentalen Stellschrauben der Finanzierungssystematik muss man durchaus zu dem Befund kommen, dass sich in dem Dreiergespann SPD, Grüne, FDP, die FDP bei den Systemfragen ganz klar durchgesetzt hat.
So der Gesundheitsökonom und Professor für Sozialpolitik Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Das System der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung wird also wohl bestehen bleiben. Stattdessen müssen sich Versicherte auf höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge einstellen. Die Pflegeversicherung will die Koalition zu einer Vollversicherung weiterentwickeln. Wie genau ist allerdings offen. Vor allem im Krankenhausbereich will die Koalition Kosten einsparen, nämlich bei Operationen. In kaum einem anderen OECD-Land werden so viele Hüften und Knie ersetzt wie in Deutschland. Ansätze, die der Professor für Volkswirtschaft und Sozialpolitik Stefan Sell grundsätzlich gut findet. Doch er glaubt nicht, dass sie ausreichen werden, um die riesige Finanzlast zu stemmen.
Damit wird schon am Anfang bei jeder Diskussion klar, dass wir, wenn, dann nur wie bislang auch an einzelnen kleinen Stellschrauben herumfummeln können. Aber wir können die eigentlich notwendige Systemfrage der Finanzierung, jedenfalls mit dem, was in diesem Koalitionsvertrag steht, nicht aufrufen.
Obwohl Karl Lauterbach als Gesundheitspolitiker der SPD genau diese Systemfrage immer wieder gestellt hatte. Der Erfolg der Ampelkoalition in der Gesundheitspolitik dürfte also auch davon abhängen, ob Lauterbach als Gesundheitsminister nicht nur die Pandemie unter Kontrolle bringt, sondern auch die grundsätzlichen Schwächen des Gesundheitssystems angeht.
Das war der Hintergrund. Gesundheitssystem am Limit. Die Pläne der Ampelkoalition für mehr Pflegekräfte. Eine Sendung von Ann-Kathrin Jeske. Redaktion Monika Dittrich.